Hatten wir ein Blind Date. Ganz kurz, wie die Geschichte angefangen hat. Ihr kennt Daniel Exler, unser Freund, ist ja öfters hier. Und er hat uns irgendwie empfohlen an Freunde in Osnabrück. Pastor Jakob dort und Pastor Arthur. Und die haben uns eingeladen, Iris und mich, für ein Ehe-Encounter, dass wir dort reden sollten. Das war aber genau der Termin, wo Simone gerade graduiert wurde. Und der hatten wir schon zugesagt, so mussten wir da leider absagen. War auch sehr kurzfristig. Und wir haben uns gedacht, okay, aber das ist doch ein netter neuer Kontakt. Und Daniel und Edmund kennen die Gemeinde gut und sagen, es sind gute Leute, lass uns die doch mal einladen. Und so haben wir uns geschrieben und ja, Termin gemacht und jetzt sind sie hier. Wir kannten sie bis gestern persönlich noch gar nicht, nur per Schreiben, E-Mail genau. Und jetzt, wir hatten einen guten Abend gestern, echt einen schönen Abend mit den beiden und sind großartige Persönlichkeiten. Geistlich tiefe Leader, die ein großes Herz haben für Menschen, für Gemeinde. Ein paar Worte vielleicht zu dem, was ich rausgefunden habe über die Website. Ja, steht ein bisschen was drin. Also Arthur ist der Neffe von Jakob, dem Gründer und Leiter der Osnabrücker Gemeinde. Die heißt übrigens Encounter-Kirche seit einer kurzen Zeit schon, weil die auch sehr großen Wert auf Encounter, also auf Bevos sozusagen legen, wie wir das hier nennen. Er studierte Wirtschaftspsychologie und arbeitete einige Jahre im Personalmanagement von einem Industriebetrieb mit und macht jetzt eher so ein bisschen Lehrtätigkeiten auch in dem Bereich und ist in der Gemeinde so auf dem Weg, jetzt auch im pastoralen Team so anzukommen. Auch nachher auch mit Anstellung wird einiges passieren. Er ist gerade in Erzhausen, macht dort noch seine Kandidatenschule, wo ich auch war, im Theologienseminar in Erzhausen. Und sein Herz schlägt besonders für gesunde Familien, die Jesus in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Er ist seit 15 Jahren mit seiner Vika verheiratet. Vika, habe ich mir sagen lassen, ist eigentlich die russlanddeutsche Form von Victoria. Das heißt, die Siegreiche. Yeah. Und Vika hat eine tolle Stimme. Wir haben sie eben schon bei der Probe so ein bisschen gehört. Sie wird uns auch gleich etwas singen. Sie schreibt selbst, sie ist im Worship-Team aktiv, sie macht Musik. So, wir haben ja auch so ein paar Damen bei uns, die das tun. Halleluja. Ihr müsst euch connecten, das ist gut. Wenn ihr einander kennt, einander beeinflusst und ermutigt. Und ja, ich glaube, das reicht für das bisher. Liebe Arthur, oder wollt ihr beide gleich zusammenkommen, wie ihr wollt? Erst, oh, das ist schön. Wunderbar. Dann mache ich ganz schnell Platz. Vika, du nimmst das Mikro, habe ich mir sagen lassen. Dann wunderschön, dass ihr da seid.
Dankeschön. Ja, wir freuen uns auch, mega hier zu sein. Von meiner Seite auch nochmal guten Morgen. Und ich werde gleich ein Lied für euch singen, das habe ich selbst geschrieben. Aber ich wollte vorher noch ein paar Worte dazu verlieren. Ich bin christlich aufgewachsen und habe eigentlich auch schon in jungen Jahren die Liebe Gottes erlebt. Aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich auf ganz besondere Weise der Liebe des Vaters begegnet bin. Und diese Liebe hat wirklich mein Leben nochmal komplett verändert. Weil ich glaube auch, dass es etwas Besonderes ist, Gott als Vater zu erkennen. Genau, und es gibt keine größere Liebe als die Liebe des Vaters. In diesem Moment, wenn wir das erkennen, sind wir keine Waisenkinder mehr, sondern wir bekommen Identität. Wir sind Kinder Gottes. Und welcher Vers mich da besonders bewegt hat, das ist der aus Epheser 1, Verse 4 bis 5. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Und ich habe damals verstanden, wow, Gott hat mich gesehen, er hat mich auserwählt, noch bevor er überhaupt irgendetwas geschaffen hat. Bevor er diese Welt geschaffen hat, hat er schon an dich gedacht. Da hat er schon diesen Wunsch in sich getragen, ich möchte dir nah sein. Und hat einen Plan geschmiedet, wie er das erreichen kann, dass du sein Kind werden kannst. Und das war für mich wirklich mindblowing. Also das war nicht nur Wissen, ich habe es wirklich tief in meinem Herzen erkannt. Und es hat mich komplett verändert. Und das gab dann auch einen Moment ein bisschen später, wo ich eine Freundin hatte, die gerade Schwierigkeiten hatte mit ihrer Tochter. Also ihre Tochter hat sehr gelitten, ist wirklich ja sehr durch eine sehr, sehr schwierige Zeit gegangen und meine Freundin als Mutter konnte ihr nicht wirklich helfen. Also ihr waren die Hände gebunden und es ist so schmerzhaft für Eltern, wenn die eigenen Kinder leiden und man nichts tun kann. Und ja, oft ist es so, wir würden lieber selber diesen Schmerz ertragen, als unser Kind leiden zu sehen. Und ich habe dann mich ans Klavier gesetzt und für sie gebetet und einfach gesungen. Und dann kamen mir halt auch diese Worte, die ich dann in der zweiten Strophe auch singe. Gott, du kannst uns verstehen. Du kennst diesen Schmerz, weil du selbst hinsehen musstest, wie dein Sohn sein Leben gab. Also wenn du durch schmerzhafte Zeiten gehst, Gott versteht dich ganz genau. Er weiß, was Schmerzen sind, ob es seelische Schmerzen sind oder physische Schmerzen, weil Jesus hat auch am Kreuz gelitten. Gott versteht deinen Schmerz. Genau, und in diesem Moment habe ich einfach gleichzeitig auch die Liebe Gottes einfach nochmal so stark empfunden, wo er sagt, ich habe so den Wunsch, dir zu begegnen in diesem Schmerz, dich im Arm zu halten, dich zu trösten, bei dir zu sein und wirklich da nochmal so diese Offenbarung als der liebende Vater. Und das heißt ja auch, dass wir ihn jetzt Abba, lieber Vater nennen können in Galater 4,6. Abba, lieber Vater, das bedeutet Nähe, Papa, du bist mir nah, du bist nicht einfach irgendwo da oben, du bist mir ganz nah. Genau, und ich fand es auch so stark, hier wurde schon dieser Vers genannt mit Leben im Überfluss und darauf bin ich dann auch gekommen, so Gott ist derjenige, der uns dann dieses Leben im Überfluss schenkt. Und wenn er seinen Sohn gegeben hat, das Kostbarste, was er hatte, wird er uns nichts mehr vorenthalten. Und das sagt ja auch in Römer 8,32, welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ja, und ich werde jetzt das Lied singen und ich wünsche mir einfach für dich, und das ist auch mein Gebet, dass du einfach die Liebe des Vaters erkennst und das annehmen kannst, dass er dir geben möchte, schon längst geben möchte. Und ich singe das zwar aus der Ich-Perspektive, also ja, aber du kannst es ganz für dich annehmen. Ich muss mich einmal noch anschließen. Du hast mich gesehen und du hast mich gemacht, noch bevor ich auf die Welt kam, da hast du an mich gedacht. Keiner kann mich lieben, so wie du mich, Vater, liebst. In dir find ich Leben, einen Strom, der überfließt. Ich preise dich, aber Vater, ich liebe dich, mein Gott. Ich preise dich, aber Vater, ich liebe dich, mein Gott. Du kannst mich verstehen und du kennst meinen Schmerz, denn du musstest hinsehen, wie dein Sohn. Oh. Oh, aber, oh, wer gibt so wie du? Oh, wer liebt so wie du? Oh, wer gibt so wie du? Hey, aber, Vater, aber, Vater, aber, Vater, aber, Vater. Ich liebe dich, mein Gott. Amen.
Halleluja. Kann man mich verstehen? Jawohl. Lass uns noch kurz noch ins Gebet gehen. Jesus, ich danke dir für diesen wunderschönen Morgen, für diesen neuen Tag, den hast du gemacht. Danke dir, Gott, für diesen Gottesdienst. Und du bist bereits, ja, du warst bereits hier schon vor 10 Uhr, schon vor 9 Uhr. Du warst schon immer hier. Und du bist letztendlich der Gastgeber. Gott, wir empfangen aus deiner Hand heute Morgen und wir wollen hören dein Wort. Und wir haben proklamiert, es ist dein Wort, was uns verändert. Und wir werden hier verändert rausgehen. Wir werden hier transformiert. Unser Herz wird bewegt durch deine Liebe, Vater. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du uns die Liebe des Vaters greifbar machst, sodass wir sie greifen können, dass wir sie erkennen dürfen. Epheser 1 sagt, dass du uns den Geist der Weisheit und Offenbarung schenkst zur Erkenntnis deiner selbst. Und so, wenn wir dich erkennen, Jesus, wenn wir dich erkennen, Vater, welches Herz du hast, dass du uns liebst, so werden wir verändert. Ewiglich, Herr, und ich danke dir wirklich für jeden, der heute Morgen hier ist, der empfangen wird von dir. Ich weiß, dass du mich gebrauchen wirst, aber du bist es, der einfach letztendlich spricht und deine Worte haben Ewigkeitswert und sie verändern uns. Und so danke ich dir dafür, Heiliger Geist. Ich danke dir für Herzen, die offen sind, die mit Glauben gekommen sind, dass du Heilung schenken kannst heute Morgen. Körperlich sowie seelisch, dass du Heilung schenkst, Jesus. Ich danke dir dafür, für deine Gnade, die wir heute empfangen. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Ja, herzlich willkommen. Es ist so schön, hier zu sein. Und ja, ich habe gehört, ein, zwei Leute auch als Erstbesucher hier im Gottesdienst. So schön, dass du da bist. Und ich wurde ja so wunderschön vorgestellt von Pastor Bernd. Muss ich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Oder zu meiner Person. Vielleicht nochmal zu unserer Familie. Wir haben 5 Kinder, tatsächlich 5 Kinder. Und da ist immer viel, viel los bei uns zu Hause, wie du dir vorstellen kannst. Und wir lieben Familie, unser Herz schlägt, wie es auch auf der Homepage heißt, für Familien. Uns sind Ehen sehr wichtig, also wir investieren ganz bewusst auch in Ehen, auch über die Gemeinde hinaus, also haben wir dort Gespräche oder bieten sie auch an. Und ja, das ist wirklich unser Herzschlag. Und ich habe, vor einem Jahr, als wir dann so ins Gespräch kamen mit Pastor Bernd, er hat es ja schon angeteasert, wie das so zustande gekommen ist, dachte ich, ja gut, ein Jahr, das ist noch lange hin, ne? Aber dann, wo es dann so auf dieses Datum auch hin, wo es dann immer näher gekommen ist, habe ich angefangen für euch zu beten. Und ich hatte echt einige so Impulse und die würde ich gerne mit euch heute Morgen teilen. Bevor ich starte, sag doch mal deinen Nachbarn, es ist schön, dass du da bist, an dem besten Ort, wo man am Sonntagmorgen sein kann, in der Kirche. Ja, davon bin ich überzeugt tatsächlich, dass wir am Sonntagmorgen Gottesdienst feiern können. Es ist ein Privileg, auch in Deutschland. Es ist uns gegeben, wir haben frei, ja, sozusagen. Ich meine, klar gibt es bestimmte Branchen, wo man auch sonntags arbeiten muss, das weiß ich. Aber in der Regel ist dir der Tag geschenkt, als ein freier Tag. Und das ist genial. Und das ist tatsächlich, den wir auch nutzen sollten, wo wir in das Haus Gottes gehen und einfach seine Gegenwart erleben dürfen. Deswegen mein Thema heute Morgen lautet, die Kirche muss Kirche bleiben. Weiß nicht, ob es ausgestrahlt wird, gleich wird es ausgestrahlt, beziehungsweise muss ich, glaube wahrscheinlich weiterschalten. Ist es, genau, ich habe es in der Hand hier. Die Kirche muss Kirche bleiben und ich möchte wirklich darauf eingehen, hey, wie sieht die Bibel die Kirche, das Haus Gottes, wie beschreibt die Bibel das? Und ich habe gerade auch gebetet aus Epheser 1, dass der Heilige Geist ist ein Geist der Weisheit und Offenbarung. Und wenn er uns den Vater offenbart, wer er wirklich ist, dann bekommen wir ein größeres Bild von dem, wie Gott es eigentlich gemeint hat. Wie Gott sich eigentlich Kirche vorgestellt hat. Was Kirche sein sollte, was Kirche ausmachen sollte. Und ich glaube, die Kirche ist ein Ort der Heilung. Die Kirche ist ein Ort der Begegnung. Die Kirche ist ein Ort der Wiederherstellung. Die Kirche ist die Hoffnung für diese Welt. Und das ist, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und darauf möchte ich eingehen, weil ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit, wo Dinge, wie soll ich das sagen, auf den Kopf gestellt werden, wo man sich fragt, wie kann das sein? Wie können diese Entwicklungen zustande kommen? Auch in der Kirche. Auch in der Kirche, auch im Namen der Kirche sind viele Dinge schiefgelaufen, wo Missbrauch und so weiter entstanden ist. Das kennt ihr alle. Und das ist nicht die Kirche, von der die Bibel spricht. Die Kirche ist ein Ort der Heilung. Die Kirche ist ein Ort, wo wir Gott begegnen. Und ich möchte tatsächlich jetzt auch direkt zu Anfang ein Vers mit euch teilen und einfach da reinschauen, wie Jesus das sieht, wie er das Haus Gottes sieht oder die Kirche selbst. Und er sagte zu ihnen, ich zitiere aus Matthäus 21, Vers 13, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und er konfrontiert sehr hart. Wisst ihr, manchmal wird Jesus so als, ja, wie soll ich sagen, so als ein so ein Softie, ja, also manchmal wie so ein Softie dargestellt, er kommt so daher und er ist immer so, ja, es ist wirklich, Jesus hat ein weiches Herz, er ist Lamm, sagt die Bibel, ein Lamm und Löwe übrigens, ne. Er hat Kinder auf den Arm genommen, er hat Kinder geliebt, er war sehr herzlich zu ihnen, aber er war auch zu einer bestimmten Menschengruppe sehr hart. Und er hat die konfrontiert und sagt, so Leute, so geht's nicht. Und es hat er ganz klar gemacht, das ist die Tempelreinigung, das der Kontext, von dem ich jetzt hier gerade berichte. Und er sagt, hey Leute, was habt ihr aus diesem Haus gemacht? Das ist das Haus meines Vaters und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Und die Israeliten haben tatsächlich aus diesem Haus, aus diesem heiligen Haus, aus diesem heiligen Ort, einen Ort gemacht, wo Gier, Betrug und Selbstsucht herrschen. Eine Räuberhöhle steht sinnbildlich für Missbrauch von Religion, Heuchelei und Ungerechtigkeit unter einem frommen Deckmantel. Also Jesus benutzt ganz bewusst dieses Wort der Räuberhöhle. Und ich möchte noch weitergehen, ich möchte auf das eingehen, was Paulus an seinen Zieh oder geistlichen Sohn Timotheus schreibt, und das ist die nächste Folie aus 1. Timotheus 2,1, da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. So, ich möchte wirklich uns heute herausfordern. Ich möchte, weil ich predige auch immer zu mir selbst übrigens. Ich höre mir selber zu. So, ich möchte dem Wort Gottes wirklich sehr genau zuhören. Gott, was hast du zu sagen? Auch der Kirche, deiner Gemeinde in der heutigen Zeit. Wo möchtest du sie herausfordern? Wo möchtest du sie wachrütteln? So, dass wir aufstehen können und Licht sein können. Und ich glaube wirklich zutiefst, dass wir als Kirche, wenn wir aus uns heraus selbst etwas tun werden oder wollen, werden wir scheitern. Wir können nicht aus uns heraus etwas tun. Wir brauchen die Beziehung zu Gott. Wir brauchen die Verbindung zum Vater. Und hey, ihr Lieben, was oder wer, wenn nicht die Kirche, dieser Ort sein sollte, wo Menschen hinkommen und wem zu begegnen? Nämlich Gott selbst. Deswegen heißen wir auch Encounter-Kirche. Wir haben uns echt nach einem Jahr haben wir diesen neuen Namen auch bewusst uns gegeben, weil wir sagen, hey, wir wollen ein Ort sein, wo Menschen Gott begegnen, wo sie ihn treffen, dem ewigen Gott. Und alle menschlichen Dinge, sag ich mal, Konzepte, und es gibt so viele Dienste und die sind toll, die sind wunderbar, ich feiere das. Ich liebe euer Technikteam, ich liebe euer Welcome-Team, ich habe die alle schon so ein Stück weit kennenlernen dürfen im Vorfeld. Ihr macht großartige Arbeit. Es ist mega, es ist so wertschätzend. Wir fühlen uns wirklich wie zu Hause hier, tatsächlich. Es ist so schön, bei euch zu sein. Aber wenn das nicht passiert, wenn Menschen Gott nicht begegnen, dann haben wir etwas Grundlegendes versäumt. Und das sage ich auch übrigens zu meinen Kindern. So, ich kann sie erziehen und ich leg alles hinein, was ich kann. So, ich bin die Führungskraft zu Hause. Ja, ich habe langjährig mit Führungskräften zu tun gehabt in der Wirtschaft. So, ich musste sie auch ein Stück weit erziehen. So, aber meine Kinder, also das ist ja das Wertvollste, was Gott mir gegeben hat. Ich leg alles hinein, was ich kann. Die ganzen Werte, das ich selber gelernt habe, was mir beigebracht worden ist, was ich aus dem Wort Gottes ziehe, das gebe ich ihnen mit. Aber ich weiß ganz genau, eins ist das Entscheidendste. Sie müssen Gott begegnen. Ich kann sie nicht zur Kirche zerren, das werde ich auch nicht tun. Sie müssen Gott begegnen. Dann wollen sie, wenn sie von ganz alleine zur Kirche mitkommen, weil sie wissen, hey, das ist ein Ort, wo wir ermutigt werden, wo wir Gemeinschaft haben können, wo wir über das Wort Gottes reden dürfen und hören dürfen. Kinder, es ist für mich einfach gerade sehr präsent und es ist tatsächlich so, sie müssen Gott begegnen, ansonsten werde ich sie christlich sozialisieren. Ja, sie werden sagen, ja, ist ganz nett, so dein Gott, es ist ganz nett, so ein paar Werte mitzubekommen. Aber das hören wir auch woanders ganz viel. Aber das Entscheidende ist, sie müssen Gott begegnen. Das hat mein Leben transformiert übrigens. Das hat mein Leben absolut transformiert. Dass ich Gott begegnet bin, hat alles auf den Kopf gestellt, im positiven Sinne. So, dann lass uns wirklich nochmal gucken. Also, worauf kommt das wirklich an? Ich muss nochmal ganz zurück, genau so. Let's get back to the roots, wie man sagt. Lasst uns wirklich zurück zu den Wurzeln. Lasst uns fragen, was war Gottes Idee von Gemeinde? Wie hat er sich Gemeinde und Kirche vorgestellt? Und letztendlich die Frage auch, wer hat denn die Gemeinde gegründet? War das Paulus? War das Petrus? Wo Jesus zu ihm sagt, du bist der Fels, der Petrus, Kephas, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Und übrigens, Gott wird niemals eine Gemeinde auf einen Menschen bauen. Ja, er baut nicht auf Petrus. Ja. Wisst ihr, wie das, was damit gemeint ist? Ich habe das auch, als ich mal länger darüber nachgedacht habe, habe ich es verstanden. Ich so, natürlich wird Gott niemals eine Gemeinde auf einen Menschen bauen, sondern auf der Erkenntnis, die Petrus hatte. Und welche Erkenntnis hatte er? Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn wir das erkennen, wenn wir diese Erkenntnis bekommen, darauf wird Gott seine Gemeinde bauen. Wenn Jesus zum Eckstein wird und Jesus nicht einfach etwas ist, so wisst ihr, ist halt nice. Jesus noch mitzunehmen ist cool. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben und wenn Jesus dabei ist, hey cool, dann nehme ich das auch noch mit. Aber so funktioniert Christsein nicht. Jesus will nicht nur eine Priorität sein, er will das Zentrum sein. Im Christuszentrum Limburg. Hey, ihr habt so einen coolen Namen. Christuszentrum, das ist genau der Punkt. Das ist genau darauf, möchte Gott seine Gemeinde bauen, auf dieser Erkenntnis. Und genau, also die Kirche, habe ich gerade auch schon gesagt, die versucht aus sich selbst heraus etwas zu bewegen, zu handeln, wird scheitern. Eine Kirche sollte ein Ort der Begegnung, der Gegenwart Gottes sein. Und wenn Christus, der Eckstein und der Bauherr, seine Gemeinde nicht mehr das Zentrum ist und nicht oder aus dem Fokus gerückt wird, so verliert die Kirche ihre Daseinsberechtigung. Eine Kirche sollte sich an Christus orientieren und nicht an dem Zeitgeist oder politischen Strömungen. Eine Kirche ohne Wahrheit kann keine Orientierung geben. Wenn wir sagen, Gott, wir bauen Gemeinde und wir haben eine Idee und wahrscheinlich wird es diese Richtung sein, lasst uns nicht irgendwas mit Experimenten machen, lasst uns nicht experimentieren, sondern lasst uns wirklich von vornherein auf dieser Idee bauen, die Gott hatte. Und lasst uns die Wahrheit wieder in den Fokus rücken, nämlich dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist die Einfalt des Evangeliums und ich glaube, das reicht völlig aus. Gottes Gegenwart reicht völlig aus, dass Menschen kommen und angezogen werden. So brauchen wir die Gemeinde als ein Ort des Auftankens, der Gemeinschaft, der Ermutigung. Und ich möchte dir auch mitgeben, dass die Gemeinde so relevant ist für dich. Und ich finde es so stark, dass ihr hier seid, dass ihr auch Kleingruppen habt, dass ihr euch unter der Woche trifft. Weil das ist da, wo ich geistlich auftanke. Sonst werde ich geistlich erkalten. Es gibt auch dieser Trend, ich weiß nicht, ob ihr das so ein Stück weit mitbekommen habt, dass viele sagen, ja, ich brauche keine Gemeinde, um zu glauben. Das reicht mir. So, ich habe da so meinen Online-Gottesdienst oder ich höre mir dazwischen ein paar Predigten an. Nee, ich glaube, wir brauchen Gemeinde. Wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Menschen, mit denen wir zusammen unterwegs sein können, mit denen wir Glauben teilen, wo wir auch, ja, auch manchmal ringen, ja, und sagen, hey, ich habe da so eine andere Meinung zu, aber ey, wir haben einen Gott, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Das verbindet uns. Lasst uns darauf schauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich die Gemeinde wieder so sehen, wie Gott sie sieht. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel ist das Gebet. Weil Jesus sagt ja nicht umsonst, mein Haus ist ein Haus des Gebets. Und ich habe dir ein Zitat von Ritchie mitgebracht, das war ein Heilungsevangelist aus dem frühen 20. Jahrhundert. Und er hat gesagt, das Wichtigste, was die Welt heute braucht, ist das Gebet. Die Atmosphäre des Himmels wird niemals auf eine Bühne fallen, die für Applaus gebaut ist. Die Kirche ist kein Theater, auch wenn wir hier im Kino sind. Die Kirche ist kein Theater. Was wir brauchen, ist kein besseres Programm, sondern ein brennender Altar des Gebets, wo wir uns neu ausrichten, wo wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Und das ist, wenn wir auch in die Geschichte gucken, ob es jetzt die Pfingstbewegung war, Erweckungen, die entstanden sind, es ging immer mit Gebet los. Herr, und ich sag euch was, Deutschland braucht genau wieder diese Bewegung, wo Kirchen wieder Kirchen sind, wo wir ins Gebet gehen, wo wir den Namen Jesus anrufen, sagen, Jesus, wir, auch gerade in unserer heutigen Zeit, hey, wir haben so viele Informationskanäle und wir haben ChatGPT und was auch immer. Du kannst dich ja so viel weiterbilden und so viel Wissen zu dir nehmen und zu dir holen. Aber am Ende fehlt die Kraft. Am Ende fehlt die Gegenwart Gottes. Und ich sage, Gott, ich will lieber weniger wissen. Ich möchte mehr deine Gegenwart haben in meinem Leben. Ich möchte die Kraft Gottes spüren, weil das ist etwas, was Menschen verändert. Das ist, was Menschen aus ihrem Sumpf herauszieht. Weil sie erleben, es ist Gott, der sie höchstpersönlich, der ihnen begegnet und der sie da rausholt. Und das ist, was wir immer wieder erleben in unserer Encounter-Kirche. Wir sehen das wirklich so oft. Wir haben auch Zulauf aus ganz Deutschland, die uns auch, die quasi unser Encounter besuchen. Das ist unser Begegnungswochenende. Und wir haben so viele Zeugnisse. Wir machen am Ende immer die Zeugnisrunde und ich bin immer so erstaunt. Ich diene oft mit dort. Und es ist einfach ein Privileg, Gott zu dienen, weil ich bekomme immer mehr zurück, als ich gebe. Das ist ein Prinzip. Hey, wir haben bei uns, wir haben, wie gesagt, 5 Kinder, wir haben Zeiten gehabt, wo wir unseren damals Charan 7-Sitzer verschenkt haben. Ich sage, verschenkt euer Auto. Und meine Frau ist manchmal viel gläubiger als ich. Auto jetzt sofort abgeben, wir verschenken das. Und ich so, hey, wie sollen wir denn hier vorankommen? Ja? Aber im gleichen Atemzug schenkt uns Gott einen 9-Sitzer. Also es ist wirklich so erstaunlich, was Gott immer tut. Ja, also es war ein Prozess, sage ich euch. Es war ein Prozess, gerade für mich als ich so, einfach jetzt abzugeben, Gott, ich muss da noch so ein bisschen drüber nachdenken und wie wir das dann auch alles machen und ich bin ja bereit, ja. Und es war echt stark, weil ich sehe immer mehr, je mehr ich gebe und abgebe, desto mehr empfange ich. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Ob es finanziell ist, ob das Zeit ist, deine Gaben, die du einsetzt, aber das ist, was funktioniert. Geiz ist nicht geil. Geiz ist überhaupt nicht geil. Sondern Gott ist ein Gott, der gibt. Er hat seinen Sohn gegeben. Er konnte nicht mehr. Es war das Wertvollste. Meine Frau hat es gesungen. Das Wertvollste, was er hatte, hat er gegeben. Paulus sagt an Timotheus auch ein weiterer Vers, doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, er schreibt an seinen geistlichen Sohn, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Das ist für mich Gemeinde, ein Bollwerk der Wahrheit, wo die Wahrheit nicht relativiert wird, wo die Wahrheit nicht verdreht wird, sondern die Wahrheit ihren Platz bekommt, wo wir ganz klar sagen, Jesus, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem Rettung zu finden ist. Es ist nur dein Name. Wir wollen nicht pluralistisch unterwegs sein, sondern wir wollen auf Jesus setzen, der letztendlich unser Leben verändern kann. Das ist Gottes Perspektive auf seine Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Schatz. Weißt du, du erlebst einen Schatz hier Sonntagmorgens, auch unter der Woche. Es ist ein Schatz, den Gott dir schenkt. Die Gemeinde ist so wertvoll für mich. So wertvoll für mich, die lokale, aber natürlich auch die globale Gemeinde, sein Leib, wie die Bibel sagt. Wisst ihr, und die Gemeinde ist noch etwas, sie ist ein Ort der Begegnung. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen aus 2. Mose 33, 11, einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Und der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Das ist auch stark, oder? Wenn du sagst, Gott, du bist so groß, du hast diese Welt gemacht. Du kannst alles, du bist allmächtig, du hast alles auf dem Schirm. Ich frage mich, Gott, wie kannst du 8 Milliarden Menschen auf dem Schirm haben? Er kann es, sonst wäre er nicht Gott. Er hat es auf dem Schirm. Und er sieht jeden Einzelnen. Wie gesagt, die Haare auf dem Kopf sind gezählt. Was heißt das? Weil Gott die Details kennt. Er kennt dein Leben. Er kennt deinen Montag, wenn du morgens aufstehst. Er kennt dich. Wenn du in den Spiegel schaust, er kennt dich. Und hier spricht Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinen Freunden redet. Gott macht sich klein. Er kommt auf diese Ebene der Menschen. Und dann heißt es, danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann, und ich bin begeistert von diesem jungen Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Und er sagt, boah, wie krass ist das denn? Dieser junge Mann, das war übrigens seine einzige Strategie. Ich bleib einfach im Zelt der Begegnung. Ich habe keinen großen Plan. Gott sagt, den jungen Mann, den will ich, den nehme ich. Ja? Und ich liebe das, wie Josua drauf war. Und es war der Kundschafter, der geglaubt hat, ja, der gesagt, Gott, wir werden das Land einnehmen. Es ist kein Problem für dich, weil er Gott begegnet ist. Und die Kirche darf nie aufhören, dieses Zelt der Begegnung zu sein. Wir brauchen die Gegenwart Gottes in unseren Gottesdiensten, in unseren Kirchen. Und die Strategie ist, lasst uns im Zelt der Begegnung sein. Lasst uns Gott suchen. Lasst uns in dieser Gemeinschaft leben, von der die Bibel spricht. Und das ist wirklich, was ich mir auch einfach ja als Ansporn, als Antrieb rausgenommen habe. Ich muss bei mir selbst anfangen. Ja, das ist genau gleich wie bei den Kindern. Ich kann meinen Kindern so viel reden und so viel erzählen und ihnen alles Mögliche beibringen. Aber wisst ihr, was am Ende des Tages tun? Sie schauen auf mich und was ich tue. Sag, Papa, betest du denn? Machst du das denn, Papa? Und wenn die sehen, Papa tut es, das ist Integrität. Und das liebe ich. Leadership ist, ein echter Leader ist für mich jemand, der integer ist. Der wirklich das tut, was er sagt. Das muss übereinstimmend sein. Und das ist, was ich auch immer für den Führungskräften sehe. Ja, Leute, wenn ihr was von euren Mitarbeitern erwartet, dann tut's doch selbst. Geht selbst voran. So, und das ist, was ich für mich einfach ganz klar vorgenommen habe. Gott zu suchen in den Frühstunden, wenn ich aufstehe, zu beten, Gott zu suchen, ihn zu fragen, Gott, das ist dein Plan. Und wisst ihr, was Gebet hat, ja diese Haltung, wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir das buchstäblich machen, ich mache das mal so vor, wenn wir ins Gebet gehen, auf die Knie gehen, dann drückt das für mich eine Herzenshaltung aus. Dass ich sage, Gott, ich demütige mich, weil ich weiß, ich kann gar nicht alles auf dem Schirm haben. Ich brauche dich. Deswegen knie ich vor dir, deswegen bete ich zu dir, dass du mir deinen Rat gibst, deine Weisung, weil ich sonst nicht klarkomme. Weil ich viele Dinge gar nicht mehr wahrnehme, die um mich herum geschehen. Aber du zeigst sie mir. Und manchmal verrennen wir uns, manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber Gott sagt, hey, und das ist, was ich immer so genial finde, wenn der Heilige Geist mir so die Adlerperspektive gibt. Sag, schau mal, mach mal einen Schritt zurück. Schau doch gerade, wo du hinläufst. Merk selbst, oder? Dass es gerade nicht so gut ist. Und wie auch immer, ja, wo der Heilige Geist uns korrigieren möchte. Und das ist, worauf ich einfach hinaus möchte. Und das ist etwas, was ich hineinbringen möchte. Nicht nur heute hier in Limburg, sondern grundsätzlich, wo ich sage, lasst uns wirklich die Kirche sein, die Gott sich vorgestellt hat. Und das können wir nur, indem wir Gott wieder suchen, indem wir anfangen, Gott in unseren Mittelpunkt zu stellen, indem wir ins Gebet gehen und ein Haus des Gebets sind. Das meine ich gar nicht anklagend. Bitte versteht mich nicht falsch. Das meine ich wirklich ermutigend. Weil ich weiß, dass auch dieses, habe ich auch oft erlebt, wenn man dann oft so auch von der Bühne manchmal so Wörter hört und sagst, ja, denkst, na ja, das ist alles gerade sehr ernüchternd. Ja, ich fühle mich gerade eher unter Druck. Ja, ich muss etwas wieder tun, etwas erzeugen, leisten. Und ich weiß, dass wir es wieder scheitern, weil ich kann aus mir das heraus nicht tun. Deswegen brauchen wir da diese Gnade, diese Gunst und sagen, Gott, ziehe mich ins Gebet. Gib mir diesen Hunger, dass ich wieder anfange, nach dir zu fragen, dich zu suchen. Und wie Josua, dass wir wirklich in diesem Zelt der Begegnung sein können. So, und ich habe tatsächlich nochmal einen Vers mitgebracht, der mich sehr bewegt hat, weil ich mich auch nochmal beschäftigt hat, was ist denn die Basis von allem? Was sollte unser Beweggrund sein, Dinge zu tun? Aus welcher Motivation heraus sollten wir handeln? Und das lesen wir in 1. Johannes 3. Und darüber hat ja meine Frau auch gesungen, über die Liebe des Vaters. Und das möchte ich einfach dir heute noch mitgeben und vorlesen. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Sag mal mit mir, ich bin ein Kind Gottes. Das ist der höchste Status, den man erreichen kann. Daniel, der große Prophet aus dem Alten Testament, war ein Staatsmann, Einfluss. Der war sehr gebildet. Übrigens, das heißt, der war 10-mal klüger als die Elite um ihn herum. Stell dir das mal vor. Das heißt genau so. Er und seine drei Freunde waren 10-mal klüger. Da dachte ich mir, was hat er denn für ein IQ? Ja, ist ja verrückt. Das war ja ein Superbrain. So, und ja, Daniel, so wird er beschrieben. Und er war ein Staatsmann, der hatte großen Einfluss. Und Gott kommt zu ihm, spricht mit ihm, sendet einen Engel zu ihm. Und wisst ihr, wie der Engel ihm anspricht? Geliebter Gottes, Daniel, höre zu. Er sagt nicht, Daniel, du Staatsmann, Daniel, du sonst wer, Daniel, du Prophet. Er sagt, du geliebter Gottes. Das sollte unsere Basis sein. Hey, ich bin ein Kind Gottes. Und das ist das Privileg, was wir haben. Und so schreibt es auch Johannes. Und er sagt, doch davon weiß diese Welt nichts. Hey, schau dich rum. Die Welt weiß es nicht, weil sie einfach uns nicht kennt und weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Das ist meine Hoffnung. Hoffnung ist etwas Aktives. Wir hoffen darauf, dass Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen. Er wird seine Gemeinde holen, seine Gemeinde entrücken. Und wir können darauf hoffen, dass es genauso eintreten wird. Und wir werden ihm gleich sein, sagt die Bibel. Und da der Vers 3 sagt, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Und das ist, was ich auch in meinem Leben feststellen durfte. Diese Liebe zu Gott, die treibt mich an, heilig zu leben. Die treibt mich an, mich fernzuhalten vor dem Lärm und von den Angeboten dieser Welt. Nicht, ich bleibe heilig, weil ich so ein selbstgerechter Typ bin, weil ich so diszipliniert bin und ich schaue mir nichts mehr an und ich laufe hier mit so, ja, am besten verlasse ich das Haus erst gar nicht. Ja, das funktioniert leider nicht. Also heutzutage hast du die Welt bei dir zu Hause, indem du einfach den Fernseher machst, wenn du ein Smartphone öffnest, da hast du die Welt bei dir. So, funktioniert nicht, auch übrigens bei meinen Kindern nicht. So, wofür ich werbe ist, lasst uns Gott neu lieben lernen. Weil wenn du ihn siehst, und das ist übrigens, was für mich auch Anbetung ist, und das ist so stark, das auch immer wieder da hineinzugehen, Gott zu anbeten ist, ich schließe meine physischen Augen. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie in Trance falle oder so. Ja, ich schließe meine physischen Augen und im gleichen Atemzug öffne ich meine Augen des Herzens. Und wisst ihr, wen ich sehe? Ich sehe Jesus. In seiner Schönheit, seiner Herrlichkeit, seiner Liebe, die er zu mir hat. Ich sehe, wie er mich rausgezogen hat aus meinem Sumpf, aus meinem ganzen depressiven Mustern. Er hat mich da rausgerissen. Und Gott schenkt Freude. Und das ist für mich das beste Antidepressiva, was du bekommen kannst, ist die Freude Gottes. Und er schenkt Glück, er schenkt Kraft. Das ist für mich wahres Lebensglück. Und das ist nichts Statisches. Es ist eine Beziehung, die wir haben. Und das ist so, was so gewaltig, das, was mich immer prägt und wirklich auch diesen Antrieb in mir hervorbringt. Gott, ich möchte das, was die Welt mir anbietet, gar nicht. Weil ich weiß, das ist alles Kopie. Das ist alles irgendwie Schrott, was mit Goldspray besprüht worden ist. Ja, ich brauche das Original, ich brauche Jesus. Das möchte ich dir mitgeben. Hey, lass dich darauf ein, auf diese Liebe des Vaters, die dich neu zieht. Und im Kontext dazu sagt auch Johannes im zweiten Kapitel, lebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht, sagt die Bibel. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Herr, und das wollen wir. Wir wollen für immer leben, wir wollen ewig leben. Und wir wissen, wir werden ewig leben. Wir werden so sein wie Jesus, sagt die Bibel. Wir werden ihm gleich sein. Was Besseres gibt es nicht. Wisst ihr, und das ist, glaube ich, genau der Punkt, den ein Christen ausmachen sollte. Es sind nicht Rituale. Es sind auch nicht bestimmte Verhaltensweisen. Ja, so, wenn meine Kinder mich fragen, ja, Papa, wie verhält sich ein Christ? Dann sage ich ja, ja, so und so und so. Ja, nee, es ist nicht Statisches, sondern es ist etwas Lebendiges. Und es gibt keine Formel, die sagt, so und so musst du als Christ handeln. Weil wir alle unterschiedliche Kontexte, Settings haben. Wir haben unterschiedliche Prägungen. Ich durfte euren Pastor gestern oder eure die Trümpers noch mehr kennenlernen. Es ist stark, einfach zu sehen, auch diese Lego-Begeisterung, ja, und alles, was so da drum herum ist. Und ich dachte, wow, wie stark, ja, ist so cool, auch so da so die Hobbys dann auch so rauszufinden. Und ja, jeder hat so seine Vorlieben und es ist alles gut, es ist alles gut. Und jeder hat seine Herangehensweisen, auch wie er geprägt worden ist. Aber am Ende, was sollte einen Christen ausmachen? Ich glaube, das ist die Liebe. Oh, es ist weg. Genau, kommt gleich. Es ist die Liebe zu Jesus. Das ist wirklich, was ein Christen ausmachen sollte. Das größte Merkmal eines Christen sein, das ihn letztendlich auch zum Christen macht. Was ist das erste Gebot? Liebe deinen Gott von ganzem Herzen. Und es ist kein Gesetz, es ist eine Beziehung. Ich habe ihn erkannt, ich durfte ihn sehen, wie gut er ist. Und ihm gesagt, schmeckt die Güte Gottes. Weißt du, schmecken ist für mich, ich liebe Essen, ja, wer erlebt das nicht? Also, ein leckeres Gericht, wir durften gestern 4-Gänge-Menü, oder war das 5-Gänge? 4-Gänge-Menü verkosten, das war wunderbar, wir sind bekocht worden, was auch sehr selten passiert, also, da müssen immer wir bekochen, die Kinder immer, oder meine Frau, ja, es war auch mal schön, bekocht zu werden. Hey, und das nimmt die Bibel als ein Wort, wir dürfen schmecken, wie gut Gott ist, wie liebevoll er ist. Und ich glaube, darauf kommt es in Zeiten diesen nämlich an, ihn zu lieben. Das sollte uns ausmachen, das sollte die Kirche ausmachen, Gott zu lieben. Das sollten die Menschen sehen, wenn sie auf unser Leben schauen, dass wir Gott lieben. Weißt du, und ich glaube, diese Liebe zu Jesus ist genau die Musik, zu der wir tanzen, die andere nicht hören können. Was meine ich damit? Stell dir mal Folgendes vor, du gehst in eine Diskothek, weiß nicht, warst du schon mal in der Diskothek? Du gehst rein und du siehst, wie die Menschen tanzen, ja, wie die sich zum Rhythmus bewegen, aber du hörst die Musik einfach nicht. Du hörst nicht die Musik und siehst aber, wie die Menschen sich bewegen und tanzen. Und ich glaube, jeder von uns wird sagen, was stimmt mit diesen Menschen nicht? Ja, was ist los mit denen? Also irgendwie scheinen die etwas zu hören, was wir nicht hören. Und genauso ist es bei uns Christen. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, die den Vater nicht erkannt haben, weil es sagt ja Johannes auch, sie kennen ihn nicht, sie wissen nicht, was in uns passiert ist. Die hören nicht die Musik, zu der wir tanzen. Aber es ist ganz anders, wenn die Menschen plötzlich anfangen, die Musik zu hören und verstehen, warum wir uns bewegen, warum wir uns manchmal verbiegen. Aber wenn die Musik nicht da ist, dann ist das Ganze ein sehr seltsames Bild. Aber ein Christ ist wirklich jemand, der anfängt, Gott zu lieben, ihm nachzufolgen, seinen Lebensstil anzupassen, sodass es Gottes Willen entspricht. Aber was wir nicht machen sollten, wir sollten nicht Moral predigen. Wir wollen doch nicht die Leute zum Tanzen bringen, ohne dass sie die Musik hören. Weil das ist etwas, was wir auch erleben, wo Menschen in ein Rahmenwerk reinkommen und Dinge tun, die nicht aus sich heraus geschehen, die einfach einer gewissen Etikette entsprechen. Als ich mein Studium war, habe ich eine Hausarbeit geschrieben über Emotionsarbeit. Das fällt mir gerade so spontan ein. Und es hat mich wirklich, fand ich sehr lustig. Und wir wissen alle, dass es gibt bestimmte Berufe, die leisten Emotionsarbeit. Stewardess, die dann lächeln, die strahlen dich an, du kommst in den Flugzeug und sagen, hey, schön, dass du da bist. Welcome. So, und du sagst, meinst du es jetzt ernst? So, ja. Und dann so, anyway, ja, so gut, ob das Ärzte, aber ich, du lächelst mich an, das ist ja schon cool. Das ist ihr Job, die müssen lächeln. Gibt auch dann Callcenter, ja, man sagt ja auch, die Menschen, die am Telefon lächeln, klingen ganz anders. Das hörst du auch raus. Also ich bin immer so jemand, der immer sehr viel zwischen den Zeilen liest und ich frage mich immer, wer ist die andere Person gerade am Telefon? Wie sieht die gerade aus? Ich will immer gerne so wissen, wer ist denn das Gesicht dahinter? Ich habe auch viele Recruiting-Gespräche geführt und manchmal war ich auch immer so, wow, das bist wirklich du? Ja, vorher nur gesprochen am Telefon und auf einmal kommt der live. Hätte ich mir ganz anders vorgestellt, habe ich auch immer als Einstieg auch so gesagt, war immer cooler Icebreaker. Aber worauf will ich hinaus? Wisst ihr, was in dieser Hausarbeit rauskam als Ergebnis? Menschen, die gespielt lächeln, die etwas tun, was sie gar nicht sind, sind sehr viel oft oder auch statistisch danach gewesen, kränker geworden, als Menschen, die es einfach tun, weil sie einfach sich freuen, weil sie einfach lächeln wollen. Und das ist das Gleiche beim Christsein. Weißt du, Christsein ist nicht was Verkrampftes. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, wir möchten irgendwas von uns heraus tun, etwas, was wir irgendwie angepasst machen müssen, einer Etikette zu entsprechen. Christsein ist Beziehung. Und wenn du diese Liebe Gottes erkannt hast, von der Johannes schreibt, dann wird es etwas mit dir tun. Das ist etwas, was mein Leben transformiert hat, buchstäblich. Also ich war ein fauler Schüler. Ich bin immer so gerade in die nächste Klasse gekommen, ja, so gerade noch so versetzt. Gerade noch 2 Fünfe ausgeglichen. Ja, okay, 3 in, was war das, 5 in Bio und dann musste ich in Physik 3 haben, irgendwie so. Ja, okay, Arthur, du hast es gerade noch geschafft. So, hey, come on. Ist das für mich, ich fand mich clever, ja, ich muss nicht höher, als ich springen muss, so ungefähr. Aber als ich wirklich Gott begegnet bin, ich konnte wirklich in allen meinen Bereichen, und es haben alle in meinem Umfeld gesagt, so, Arthur, etwas ist mit dir passiert. Meine Klassenkameraden. Und ich habe wirklich gesehen, auf einmal wurde aus einem 5er-Schüler ein 1er-Schüler. Weil ich plötzlich ganz anders die Welt gesehen habe. Ich habe einen Antrieb bekommen. Ich wollte lernen. Ich wollte mich entwickeln. Ich wollte ja das Beste aus dem machen, was Gott mir gegeben hat. Ich will jetzt nicht damit prahlen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte sagen, hey, woher komme ich? Und wo hat Gott mich hingeführt? Ich bin von der Persönlichkeit ein introvertierter Mensch. Haben wir gestern drüber gesprochen. Und Gott hat von einem introvertierten Menschen einen Klassensprecher gemacht, einen Schülersprecher gemacht. Und ich habe gedacht, boah, Arthur, was ist mit dir passiert in dieser kurzen Zeit? Was ist los? Und ich kann nur sagen, hey, das war mein Jesus, der mein Leben verändert hat. Ich habe das nicht verdient. Und Gott hat mir so viele Sachen einfach zugespielt und mir geschenkt, von denen ich bis heute profitiere. Gott ist ein Gott, der uns liebt, der uns verändert, der uns transformiert und der uns ein lebendiges Leben, ein echtes Leben schenken möchte. Leidenschaft, Freude, das ist eine Frucht des Geistes. Freude, das ist für mich, ein Christ muss sich freuen. Ja, komm, morgen ist Montag, ich darf zur Arbeit gehen. Viele Menschen würden meinen Job gerne haben wollen, so, ja. So, ich darf zur Arbeit gehen. Das wisst ihr, für mich ist Christsein, das ist Alltag, das ist Montag. Es ist nicht Sonntag. Es ist natürlich auch Sonntag. Aber es ist alltagsrelevant. Und da über diesen Gott predige ich, über diesen Gott spreche ich, weil er mein Leben wirklich verändert hat. Ich habe in meiner Teenagerzeit es echt schwer gehabt. Ich war in mich gekehrt, ich habe oft die Farben wirklich schwarz-weiß gesehen. Ich bin im Bus gefahren und ich schaue raus und sage, Gott, ich sehe alles schwarz-weiß, weil alles so schwer ist. Ich hab mir so viel Sorgen gemacht um die Zukunft und ich habe irgendwie gedacht, Gott, was wird aus mir irgendwann? Ja, ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht und Gott hat mich von dieser Last befreit. Er hat mir Perspektive gegeben und das möchte ich dir mitgeben heute Morgen. Gott ist ein Gott, der dich liebt und der dich sieht. Er kennt dich. Er weiß genau, was dich gerade plagt, womit du gerade dich beschäftigst. Wenn du, egal was es ist, ob es eine Beziehung ist, ob es etwas mit dir zu tun hat, es ist völlig egal. Gott sieht dich. Und wir haben einen Gott, der all das sieht und all das auch verändern kann. Nämlich nur ein Gott, der so ein bisschen was ändert und so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so einen Zaunanstrich vornimmt. Sondern Gott baut direkt einen neuen Zaun hin. Gott macht alles neu, sagt die Bibel. Und das möchte ich heute einfach ja in dir bewirken, dass Glauben in dir entsteht. Auch wir werden gleich auch für Menschen beten, die mit Krankheit geplagt sind. Und wir haben bei uns ein Zeugnis gehabt vor 2 Jahren, vor 3 Jahren war das ungefähr, mit unserer Tochter Eliana. Meine Frau hat gerade echt eine starke Phase gehabt. Sie hat neu Gott erleben dürfen, erkennen dürfen. Auch dieses Verständnis des neuen Bundes. Ja, wirklich so, hey, wir leben im neuen Bund. Gott hat alles vollbracht. Das Kreuz zeigt, es ist alles vollbracht. Er hat jede Krankheit, jede Schuld auf sich genommen. Meine Frau hat das wirklich, ich habe es an ihr gesehen, weil ich, der Ehemann, der sieht alles, ja, so, der kriegt alles mit. Und ich sage, wow, Gott hat sie so verändert. Und unsere Eliane hatte schon als Kind, also, ich meine, als kleines Kind, als zwei-, dreijährige war das, glaube ich, schon, fing das an, oder? Ein bisschen älter, vier, fünf, sehr viel mit der Blase zu kämpfen. Also, sie hat oft Blasenentzündung gehabt. Ja, und es ist echt, also, wenn das fast gefühlt alle zwei, drei Wochen wiederkommt, es ist schon sehr belastend für uns als Eltern gewesen. Und weil wir auch nicht immer wollten, dass wir sie Antibiotikum und so, das wollten wir alles ihr gar nicht geben. Und das war echt eine Last. Ja? Also für Eltern ist das wirklich eine Last, wenn Kinder krank sind, ganz klar. Und ich, meine Frau hat das auch erzählt, noch war das vorgestern, wo wir darüber gesprochen haben. Das kam noch mal so hoch. Und als dann so die ersten Anzeichen kamen, meine Tochter, unsere Tochter auch gesagt, hey, wieder Schmerzen sich irgendwie gezeigt haben, kam sofort eine Sorgewelle. Oh nein, was machen wir jetzt? Fängt das wieder an? Ja, wir müssen wieder zum Arzt, wie auch immer, Antibiotikum und weiß der Kuckuck, was man da alles noch macht. Und meine Frau hat in dem Moment sich entschieden, diese Sorgen bewusst abzulegen. Und sagt, Gott, ich vertraue dir und ich baue auf diese Erkenntnis, die ich von dir bekommen habe, wer du bist. Und ich meine, ich kann es gerade nicht so genauso wiedergeben, wie du es gemacht hast, aber letztendlich der Punkt war, unsere Tochter hat seitdem keine Probleme mit der Blase. Sie wurde komplett geheilt. Weil wir haben auch schon gedacht, Gott, nicht, dass da was Chronisches draus wird. Und seitdem ist sie komplett geheilt. Und das ist, was wir auch in unserer Kirche erleben. Das ist das, was wir immer wieder in unseren Gottesdiensten erleben, auch im Encounter. Auch oft verbunden mit der Seele, wo seelische Heilung passieren. Gleichzeitig auch körperliche Heilung auch dann mit reinkommen. Das erleben wir. Und weil wir einen großartigen Gott haben. Und ich möchte einfach mit dir ins Gebet gleich gehen, um genau das letztendlich zu praktizieren. Dass wir anfangen, Gott zu suchen. Das ist eigentlich mein erster Aufruf heute. Dass wir wieder anfangen, neu Gott zu suchen. In unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren kleinen Gruppen, wo auch immer du unterwegs bist. Dass wir wieder anfangen, aktiv Gott zu suchen. Denk an die Knie. Ja, das ist eine Haltung der Demut, vor Gott zu kommen. Abschließend möchte ich mit einem Zitat von Spurgeon, ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber Spurgeon hat gesagt, lieber würde ich einer Person das Beten lehren, als 10 Personen das Predigen. Und ich glaube echt wirklich, dass es ein großer Schlüssel ist. Wenn wir anfangen, wieder aktiv und bewusst das in unseren Alltag zu integrieren, zu beten. Und wisst ihr, wir können überall beten. Ich hatte mal auch Zeiten auf meiner Arbeit, wo ich dann mit einer Kollegin im Büro saß, gerade extreme Angriffe erlebt, läuft alles gerade irgendwie drunter und drüber. Ey, des Öfteren bin ich einfach zur Toilette gegangen und hab gebetet. Ja, nur ein Tipp von mir. Ey, es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst dich zurückziehen, du kannst im Bus beten. Gott sagt, hey, anyway, wo du gerade bist, fang an, ihn zu suchen, bete zu ihm. Es kann ein Stoßgebet sein, es kann ein Schrei sein. Gott hört dich, Gott sieht dich. Aber fang an, wieder zu glauben, dass Gebet relevant ist. Dass Gott auf Gebet antwortet. Lasst uns wirklich diesen Glauben haben, dass Gott Gebet erhört. Wenn wir ehrlich sind, und ich meine nicht diese formellen Gebete, ich meine, wenn wir ehrlich sind. Und ich hatte Momente in meinem Leben, wo ich wirklich zu Gott geschrien habe. Zu Gott geschrien habe, Gott, wo bist du? Ein Simson, ein Nazireer, sagt die Bibel, der erfüllt war von Kraft. Das war ein kräftiger Mensch, der stärkste, den man so bis jetzt kannte auf dieser Erde, so sagt die Bibel. Man sagt, als das Haar von ihm, also als das Haar gecuttet worden ist, und das war, das darin lag ja das, die Kraft, sagt die Bibel. Das war, er hatte dieses, er war ein Nazireer, dieses Bündnis mit Gott. Er durfte seine Haare nicht schneiden lassen. Aber als er dann dieses Geheimnis gelüftet worden ist und die Philister kamen und ihm das Haar abgeschnitten haben, heißt es, dass der Herr, dass Gott selbst von ihm gewichen ist. Gott ist von ihm gewichen. Und es heißt in Richter 6, und er merkte es nicht einmal. Dann haben wir einen David aus der Bibel, der die Psalme geschrieben hat oder viele Psalme geschrieben hat. Ich liebe die Psalme, weil die so oft zeigen, diesen Ausdruck auch Herzensschmerzen, Phasen, wo es David schwer hatte. Und es heißt, ich glaube im Psalm 30, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es heißt, wo David zu Gott schrie, als er erkannt hat, als er verstanden hat, dass Gott sich zurückgezogen hat aus seinem Leben. Er hat gemerkt, es stimmt was nicht. Gott, was ist los? Wo bist du? Er hat angefangen zu schreien und es war ein Herzensschrei, der aus ihm herauskam. Und wisst ihr, wenn wir als Kirche oder als Christen merken, dass Gott irgendwie scheinbar nicht mehr da ist, ich lade dich dazu ein, fang an zu schreien. Dann, Gott, wo bist du? Wo bleibst du? Wo? Ich sehe dich gerade nicht. Und das ist, was ich gemacht habe, wo ich das einfach auch erlebt habe. Ich hatte auch Phasen in meinem Leben, wo ich Gott nicht so erlebt habe und nicht gespürt habe. Ich habe zu Gott geschrien. Gott, wo bist du? Warum antwortest du nicht? Das ist Gebet. Das ist echt sein, wenn wir echt vor Gott kommen, wenn wir unser Herz ausschütten vor ihm. Das ist ein Gebet, was ich meine. Das ist, was Gott sieht und was Gott hört. Das ist, was aus unserem Herzen kommt. Und er liebt dich, er liebt uns. Er will dein Leben bereichern. Glaub mir, der Heilige Geist ist gekommen. Meine Frau hat es einmal so wunderschön gesagt, um das Leben was? Einfach zu machen. Es unkompliziert zu machen. Oft ist es alles so kompliziert gefühlt. Ja? Und denkst du, Mann, wieso muss alles so komplex und kompliziert sein? Der Heilige Geist kommt, um es einfach zu machen. Er macht es leicht. Komm einfach zu mir. Sei ein Kind. Komm zu mir. Come on. Sei einfach. Das ist, was der Heilige Geist heute Morgen sagt. Lass uns mal dazu aufstehen. Ich möchte einfach heute Morgen für dich beten. Ins Gebet gehen. Und ja, die erste Personengruppe für dich einfach beten möchte. Und du kannst einfach an deinem Platz sitzen bleiben oder stehen bleiben. Und wenn du merkst, der Heilige Geist, er spricht zu dir und will dich neu beleben, dein Gebetsleben aktivieren und sagen, hey, da ist mehr, als du denkst. Da ist mehr, was auf dich wartet, was ich dir geben möchte. Du kannst einfach deine Hand auf dein Herz legen. Und ich werde einfach für dich beten. Vater, du siehst jedes Herz, was heute Morgen hier sitzt und hier steht und vor dir, ja, vor dich kommt. Und du kennst wirklich jeden von uns. Du kennst jeden Menschen. Jede Tochter, jeder Sohn, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, was heute hier ist. Du kennst jeden. Und ich bete, dass du neu kommst mit deinem Geist. Und dass du mit deinem Wind kommst. Dass du neu belebst. Das Gebetsleben. Das Alltägliche, wo du ihn begegnen willst, Jesus. Dass ein Hunger entsteht, nach dir zu fragen. Nach dir zu suchen. Und so setze ich das frei in dem Namen Jesu über dein Leben. Dass der Heilige Geist dich neu beflügeln kann. Dich neu beleben kann. Dass du fliegen kannst wie ein Adler, sagt die Bibel. Wenn die auf ihn vertrauen, sie breiten ihre Flügel aus. Breite deine Flügel aus und vertraue auf den Wind des Heiligen Geistes. Der kommt und der dich beflügeln wird. Der dich fliegen lässt. Und er setzt dich frei in dem Namen Jesu über dein Leben. Über deinen Alltag, über deine kleine Kleingruppe, wo du gerade bist, dass du das neu erleben darfst. Denn Gott liebt dich und Gott sieht dich und er will dir tiefer und neu begegnen. Und setze dich das frei im Namen Jesu. Danke, Heiliger Geist, dass du uns jetzt begegnest. Danke, Heiliger Geist. Du bist gut. Wenn du hier bist und du hast körperliche Beschwerden, möchte ich auch für dich beten. Du kannst jetzt einfach deine Hand nehmen und auf die Stelle, die dich gerade belastet, ist egal, was es ist, drauflegen, möchte aber dafür beten, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Und wisst ihr, der Heilige Geist arbeitet mit Glauben. Und wenn du dieses Wort heute gehört hast, auch das Zeugnis von uns, hab Glauben, dass Gott dich sieht und dass Gott dich heilen möchte. Weil Jesus sagt ganz oft, ich will, ja, ich will. Ich will dich heilen. Ich will dich frei machen von diesem Schmerz. Und so Gott, danke ich dir, dass du heute hier bereits am Wirken bist, dass dein Wort nie leer zurückkommt, dass dein Wort lebendig und wirksam ist und dass dein Wort immer wieder, Gott, diese Frucht hervorbringt, wenn wir es aussprechen in Wahrheit und im Glauben. Und so Gott, setze ich es frei, Herr, dass du, Jesus, der Heiler, gekommen bist und dass du bereits am Kreuz gezeigt hast, dass du jede Schuld und auch jede Krankheit getragen hast. Und für wahr, durch deine Wunden sind wir geheilt. Und das setze ich jetzt frei, Gott, über jede Person, die heute hier mit Schmerzen da ist. Und ich danke dir, Gott, dass du hineinkommst jetzt in die Situation hinein und dass du Heilung schenkst. Vater, ich danke dir, dass du, ja, Beine wiederherstellst, Füße wiederherstellst. Gott, wo da irgendwo eine Behinderung ist, wo eine Schwäche ist, wo Schmerzen beim Gehen da sind, dass du hineinkommst in der Kraft deines Geistes, Jesus. Danke, dass du jetzt hineinkommst. Jetzt ist frei. Jetzt ist frei. Ich danke dir, Gott, dass du Immunkrankheiten heute heilen möchtest. Ich setze das frei, Gott, über jede Person, die das gerade betrifft. Jetzt ist frei, Heiliger Geist, dass du hineinkommst, dass du jetzt diese Schwachheit, diesen Schmerz, diese Krankheit wegnimmst und dass dein Geist kommt und Wiederherstellung schenkt im Namen Jesu. Danke, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt hineinkommst. Korabas, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist unser Gott, der uns heilt. Du bist der Gott, der uns heilt. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Du bist ein Gott, der Wunder vollbringt, der Heilung schenkt. Und es gibt viele Wege, wie du es tun kannst, Gott. Wir danken dir heute, dass du es tust. Jetzt ist frei im Namen Jesu. Jetzt ist frei im Namen Jesu. Und ich habe einfach ein Bild gesehen. Ich kann gerade nicht so ganz greifen, ob es körperlich oder seelisch war, aber ich habe gesehen, wie eine Person wirklich in eine neue Ebene kommt, der Freiheit. Ich sehe, wie einfach vor dir eine Landschaft liegt, eine grüne Landschaft, und du hineinkommst in diese Freiheit und du neu aufatmest. Neu aufatmest. Und Gott sagt, ich habe etwas vorbereitet, ich will deinen Horizont erweitern und ich führe dich in diese Freiheit hinein. Und ich will, dass du dieses Wort empfängst, dass du hineingehst, dass du aktive Schritte tust. Dass du aktive Schritte tust in diesen Horizont hinein, den ich für dich erweitere. Gott sagt, ich werde die Grenzen erweitern. Und ich danke dir, Gott, dass du diese Person jetzt berührst. Ich weiß nicht, wen es betrifft. Gott sagt, da ist eine Freiheit für dich. Und ich will, dass du da hineingehst, dass du anfängst zu laufen, dass du anfängst, da hineinzugehen. Und Gott sagt, ich werde dich beflügeln, ich werde dir Kraft geben. Du wirst sehen, dass du laufen kannst, dass du frei sein kannst. Stell dir vor, dieses Bild von einem Kind, was einfach läuft, was sich einfach freut über das Leben. So ein Bild habe ich jetzt gerade gesehen für dich. Danke, Jesus, dass du das einfach, dass das einfach in Fülle hineinkommt, in völliger Freiheit geschehen wird. Danke, Jesus, dafür. Halleluja. Danke, Jesus. Und ich möchte noch einen letzten Aufruf machen für Personen, die heute hier morgen sind und sagen, hey, ich möchte Jesus in mein Leben aufnehmen. Vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich habe schon so viel gehört und ich habe viele Theorien gehört, aber heute ist der Tag, wo ich Jesus bewusst in mein Herz einladen möchte, wo ich Jesus mein Ja gebe, sag Jesus, ja, sei du der Herr meines Lebens. Ich will nicht, dass du nur einer von vielen bist, sondern ich will, dass du mein Herr wirst. Wenn du hier heute bist, so haben wir auch ein Team dabei, das dich begleiten wird, und du kannst gerne nach vorne kommen. Traust du dich? Wenn du hier bist, sagst, ich will Jesus neu in meinem Leben einladen und ihm bewusst mein Ja geben, kannst du kurz nach vorne kommen. Wir werden uns einen kurzen Moment dafür noch nehmen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vielleicht bist du auch am Livestream gerade und schaust den Gottesdienst zu und du sagst, ja, ich will es tun. Dann kannst du einfach ein Gebet sprechen und vor Gott treten und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Vergib mir all meine Schuld und mache mich neu. Und ich bekenne dir all meine Fehler, all meine Sünden, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich Dinge bewusst falsch gemacht habe, wo ich in Lügen gelebt habe, wo ich viele Dinge falsch gemacht habe. Vergib mir diese Sünden und mache mich neu, mache mich rein, heilige mich und mach mein Herz neu. Und ich danke dir, dass du ab heute der Herr meines Lebens bist, Jesus. Am Kreuz hast du alles auf dich genommen und heute trete ich ein in das Reich Gottes. Ab heute bin ich ein Kind Gottes und ich empfange die Erlösung und die Kraft Jesu Christi. Du kannst das gerne auch so beten. Ich segne dich zu Hause. Amen. Amen. Danke, Jesus, dass du heute hier bist und dass du uns begegnet bist und dass du noch viel mehr vorbereitet hast. Und ich möchte auch für alle Leiter hier einfach in dieser Gemeinde beten. Und ich habe einfach den Impuls schon vorher gehabt, dass Gott dich sieht und Gott dich gesetzt hat. Ich möchte das dir genauso zusprechen, wenn du hier in der Leiterschaft bist, in dieser Gemeinde und irgendeinen Dienst leitest. Ich will dir einfach weitergeben von Jesus, dass Gott, Jesus sagt, ich sehe dich und ich habe dich gesetzt, ich habe dich erwählt. Ich möchte dich, dass du dich bestätigt fühlst und ich trage dich. Und ich bete Gott, dass wirklich dieses neue Bewusstsein einfach in diesen Herzen hervorkommt, dass sie wissen, dass sie gesetzt sind, dass du sie liebst und dass du sie auserwählt hast und dass du einen Megaplan für sie hast. Setz dich frei, Gott, über jedes Herz, über jeden Leiter im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den Zeugnissen gehandhabt wird, lieber Bernd, aber wenn Zeugnisse da sind, würdest du dann Raum dafür geben oder wenn Heilungen passiert sind und so weiter. Aber das würde ich einfach dir überlassen. Wenn Zeugnisse da sind und einfach, ja, man Menschen eine Veränderung erlebt haben, eine Heilung erlebt haben. Amen. Vielen lieben Dank. Danke, dass ihr mir ja so zugehört habt, dass ich hier sein durfte. Gottes Segen.
Ganz herzlichen Dank, Pastor Arthur, für deinen
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Drümper.